Bevor wir in Ihr großes Thema einsteigen, Bénédicte Savoy, Sie pendeln zwischen Berlin und Paris, wo Sie als Professorin tätig sind. Sie pendeln im Auftrag des französischen Präsidenten zwischen Europa und Afrika und sind 2 Tage an der Uni Mainz, was uns die Gelegenheit gibt zu diesem Gespräch. Was bedeutet Ihnen auf Ihren ganzen Reiserouten und Ihrem Unterwegssein jetzt dieser Aufenthalt in Mainz?
Also Mainz bedeutet mir sehr viel und es fängt mit Napoleon an. Ich wollte fast sagen natürlich, aber ich habe tatsächlich über diese Zeit um 1800 promoviert damals, als ich jung war. Und Mainz war ja eine der Orte, wo Napoleon oder seine Regierung Gemälde hingeschenkt hat, die berühmte Mainzer Schenkung, so dass ich schon sehr früh in meiner wissenschaftlichen Laufbahn zunächst mit Mainz zu tun hatte. Das heißt, also mich verbindet sehr viel mit Mainz und auch sehr liebe Kollegen an der Uni, die ich immer wieder gerne sehe, bei den Kunsthistorikern unter anderem. Und deswegen ist es eine große Freude für mich, hier zu sein.
Seit 20 Jahren befassen Sie sich mit dem Leiden der Enteigneten, also mit dem Thema Provenienz und wie umgehen mit Kunstobjekten, deren Herkunft nicht klar ist, an denen möglicherweise Blut klebt, weil sie während der Kolonialherrschaft entwendet und gestohlen, geraubt wurden. Und seit 20 Jahren weisen Sie auf dieses Thema hin. Es gab ja bereits in den 70er, Anfang 80ern eine Diskussion um Restitution. Damals ein Buch, das viel diskutiert wurde, Nofretete will nach Hause. Warum ist das versandet, diese Diskussion?
Es ist wirklich toll, dass Sie diese Frage stellen. Und zwar, ich war jetzt viel unterwegs in Afrika, aber auch in Archiven, in französischen Archiven, um zu rekonstruieren, seit wann afrikanische Länder ihr Kulturgut zurückfordern. Und tatsächlich findet man, wenn man ein bisschen sucht, im Archiv extrem viel Material zu diesen Jahren 1978, 79, 80, 81. Da war europaweit eine Bewegung, die von der UNESCO angefeuert worden war, vom damaligen Generalsekretär, der aus Senegal kam, Mbo hieß der. Und er hat damals eine herzzerreißende Rede gehalten und plädiert für die Rückkehr einiger wichtiger historischer, symbolischer Stücke, die in Afrika so sehr fehlen und den Leuten psychologisch fehlten, wie er das sagte. Und damals so um 1980, also ich war 8 Jahre alt, schienen Restitution ganz, ganz nah dran zu sein. Es gab Tagesschauen abends, die findet man heute wieder in Archiven. Und das war für mich ein kleiner Schock, das zu sehen. Also als nur 2 französische Kanäle waren, zum Beispiel im französischen Hauptkanal TF1, lief um 20 Uhr eine große Sendung über Restitution. Und der Nachrichtensprecher sagte am Ende als Schluss, ja, man muss wirklich restituieren, man muss sich dran halten. Also es war fast eine gemachte Sache. Und tatsächlich ist es komplett in Vergessenheit geraten. Wir wissen es nicht. Die Behörden in Frankreich unter anderem, wo es so aktiv war, wissen es auch nicht mehr. Und die Archive nur erzählen davon. Das ist sensationell. Also war etwas los, was wir begraben haben.
Und 40 Jahre später kommt es wieder hoch. Es hat dann doch 40 Jahre gedauert. Warum? Warum jetzt?
Warum jetzt? Es gibt vielleicht 2 Antworten. Die eine, die deprimierende Antwort wäre oder könnte sein, naja, wir haben es komplett vergessen, wir denken, wir erfinden die Welt neu und machen es jetzt nochmal, als ob nichts gewesen wäre und deswegen müssen wir sehr aktiv dran arbeiten oder die Gesellschaft und es geht so. Das wäre die eine Antwort. Eine andere Antwort könnte sein, dass seit 40 Jahren wir in unseren Behörden in Europa möglicherweise vergessen haben, dass es so weit war, dass so viel vorgearbeitet wurde, dass der Frust allerdings außerhalb von Europa, also in den Ländern, woher die Objekte kommen, dass dieser Frust sich angestaut hat. Und zwar leise. Es ist kein aggressiver Frust, das ist keine bewaffnete Forderung nach Rückkehr von Kunstwerken, aber das ist so etwas wie ein Fatalismus. So etwas wie, es nützt ja nichts zu fragen, die wollen ja nicht. Und dadurch entsteht auch eine Form der Bitterkeit, wäre zu extrem. Also was ich durch diese Reisen in Afrika erlebt habe, ist auf keinen Fall Bitterkeit, aber es ist keine Hoffnung da. Aber eine Art Verhärtung der Fronten und nicht nur bei Experten, nicht nur an Universitäten etc., sondern auch in der Popkultur, also im Kino, in Raps, in Choreografien, in Theaterstücken außerhalb von Europa wird das Thema extrem stark behandelt. Und man merkt, wie die öffentliche Meinung auch hier bei uns in Europa, vielleicht eher durch die jüngeren Generationen, dazu tendiert zu sagen, ja, lass uns diese Akte wieder aufmachen. Warum sagen wir immer Nein seit so langer Zeit? Und so, das könnte ein Grund sein. Ich habe andere Ideen dazu, aber so würde ich mir das zunächst erklären.
Wir müssen mal kurz vielleicht sagen, von was wir reden, ja, ne? Wenn man sich ja die europäischen Museen allein nur vorstellt. 200.000 afrikanische Objekte im British Museum, 180.000 im Musée Royal de l'Afrique in der Nähe von Brüssel, im Musée du Quai Branly in Paris 70.000 Objekte und in den Berliner Museen zählen 75.000 afrikanische Objekte zum deutschen Kulturgut und die unterliegen dem deutschen Kulturschutz, weshalb bisher Wiedergabeverlangen meistens gescheitert sind. Um mal nur den deutschen Fall zu sagen. Was muss geschehen?
Es muss nicht, es geschieht. Die Zeit ist so weit, dass immer mehr Museumsbesucher es wissen wollen, und zwar, woher diese Objekte kommen. Also was muss geschehen? Eine erste einfache Antwort ist, man muss darüber reden. Wir dürfen nicht so tun, als ob diese Objekte eines Tages mit einem Helikopter zu uns gekommen sind und plötzlich die Museen bestückt haben. Dem ist nicht so. Diese unglaubliche Zahlen, die Sie erwähnt haben, 70.000 Objekte aus Afrika, aus dem südlich der Sahara, was Frankreich angeht, das ist nur die Hälfte von Afrika. Aus Nordafrika ist auch sehr viel da.
Eben, das sind also nur natürlich.
Aber wenn man sich das anschaut, 70.000 Objekte, sie sind nicht an einem Tag gekommen. Sie sind, was Frankreich angeht, in einem Zeitraum von 150 Jahren in Wellen gekommen und unter ganz bestimmten Umständen, die genannt werden müssen. Ansonsten entsteht so ein Mythos des sauberen Museums, des Ortes, wo wir alle ästhetische Emotionen haben, wo die Kultur sich weiterentwickelt, wo ein Picasso in Begegnung mit einer afrikanischen Maske in Ohnmacht fällt vor Begeisterung und anfängt anders zu malen. Also es gibt sehr, sehr viele Beispiele für die tolle Seite der Museen, die wir alle auch schätzen und anerkennen. Natürlich, es geht nicht darum, das abzusprechen. Aber sie haben eine Kehrseite und diese Kehrseite ist da. Und wenn man sie vertuscht oder verheimlicht oder wenn man nicht gerne darüber spricht, dann entsteht eine Art Unbehagen im Museum. Und von diesem Unbehagen sind immer mehr junge Leute erfasst. Sie wollen es wissen, genauso wie sie wissen wollen, woher ihre Klamotten kommen oder ihre Tische und Möbel, die sie kaufen oder ihr Metall in ihrem Handy, wollen sie mittlerweile auch wissen, woher das Kulturgut, also nicht Konsumgut, sondern Kulturgut in unseren Museen kommt. Und das ist ein legitimes Verlangen. Und das hat mit unserer Jugend in einer globalen, vernetzten Welt. Man kann nicht so naiv sein zu denken, wir sind nicht mit allen Ecken der Welt vernetzt. Und das gilt auch für die Museen. Also was müssen wir tun? Sprechen, sprechen, sprechen. Und die Museen müssen ihre Angst verlieren, darüber zu sprechen. Das haben sie jetzt im Laufe der letzten Monate, muss man auch sagen. Und offen zu dieser nicht glänzenden Seite ihrer Geschichte, die es auch gibt.
Ja, natürlich. Die Dinge kamen nicht mit dem Geschenkband nach Berlin.
Einige vielleicht, aber nicht
die wenigsten wahrscheinlich. Ja. Aber man hat den Eindruck, die gesamte Aufarbeitung der gerade der deutschen Kolonialgeschichte, natürlich wiegt das, was danach kam, der Holocaust, auch schwer. Aber die gesamte Aufarbeitung der Kolonialgeschichte kommt einfach nur schleppend voran. Der Völkermord an den Herero und Nama in Namibia, was den anbelangt, da warten die Nachfahren immer noch auf eine Entschuldigung von deutscher Seite und klagen in Amerika um Entschädigung. Woran liegt das, dass das einfach nicht jetzt einfach mal im 21. Jahrhundert benannt wird und versucht wird, aus der Welt zu schaffen? Sind die Deutschen dazu große Bedenkenträger oder will man das nicht sehen? Was haben Sie für eine Erklärung dafür?
Also ich glaube nicht, dass die Deutschen besonders schlimm sind im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, was diese Nichtaufarbeitung angeht. In Frankreich sieht es nicht viel besser aus. Dabei war die Kolonialzeit viel, viel länger. Sie ging ja bis 1960. Das heißt, wenn Sie heute durch Afrika reisen, treffen Sie permanent auf Leute, die noch die Kolonialzeit als Kind erlebt haben. Und woran das liegt, ist schwer zu sagen. Es ist wie alle historische Traumata. Also in Deutschland hat man das ja auch gesehen. Es dauert, bis eine bestimmte traumatische Zeit angepackt wird. Und Deutschland hat auch, was heißt Deutschland? Also es ist kein Land, das sowas macht. Aber die Zivilgesellschaft hier hat auch gezeigt, dass man in mühsamen Schritten tatsächlich zu einem bestimmten Konsens über die eigene Vergangenheit kommen kann, dass man darüber sprechen kann, dass man sich entschuldigen kann und dass es eine Gesellschaft stärker macht, um ihre Vergangenheit zu wissen, als sie zu vertuschen. Ich finde die Tatsache, dass die Aufarbeitung der Kolonialzeit jetzt im aktuellen Regierungsvertrag eingeschrieben ist, schon ein großer Schritt nach vorne. Und dann ist es die Verantwortung nicht nur von diesem Abstraktum Deutschland oder nicht von der Regierung, sondern das ist die Verantwortung eines jeden, in seinem jeweiligen Bereich zu schauen, ja, wie war es in meiner Behörde oder hatten wir damit zu tun? Und die Museen hatten beide Hände im Motor, eben mehr außerhalb von Deutschland, aber auch in Deutschland, in den wenigen Kolonien, die Deutschland hatte auch. Und das ist ein guter Ort, um anzufangen.
Wissen wir denn, was alles hier ist? Also ist alles inventarisiert?
Das ist unterschiedlich. Es gibt so Listen, Zettelkästen, solche Dokumentationen von Sammlungen gibt es in jedem Museum. Was fehlt und könnte fast sagen, was bitter fehlt, ist eine Sichtbarkeit dieser Inventare für uns, für den normalen Museumsbesucher. Das heißt, diese Inventare sind, was Deutschland angeht, kaum online für diese ethnologischen Sammlungen. Wenn sie zum Teil online sind, nicht in Datenbanken oder in Displays oder in Möglichkeiten, die man gut benutzen kann. Also es ist sehr undurchsichtig, was alles hier ist. Natürlich wissen es die Museen oder sie sitzen auf Listen. Aber eine große Priorität könnte sein, wenn man es ernst nehmen würde und wenn man wirklich jetzt diese Transparenz schaffen wollte, bevor man sehr tief in Provenienzdetails einsteigt, wäre einfach diese Inventare zu aktualisieren, zu vereinheitlichen und zu publizieren. Das wäre ein erster großer wichtiger Schritt. In Frankreich zum Vergleich könnte man sagen, das Ethnologische Museum in Paris nennt sich das Musée du Quai Branly. Das ist, weil in Frankreich das Land so zentralistisch aufgebaut, das Museum mit den meisten Stücken aus Afrika. Der Rest von Frankreich hat auch etwa 20.000 Objekte aus Afrika südlich der Sahara. Das Musée du Quai Branly hat sehr, sehr viele Kritiken geerntet, schon seit seiner Eröffnung vor einem Jahrzehnt. Also es sei ästhetisch, das würde seine eigene Geschichte gar nicht zeigen, das stimmt alles. Also als Besucher erfährt man überhaupt nicht, woher diese schönen Sachen kommen, die man da sehen kann. Aber eine Sache hat das Musée du Quai Branly wirklich gut gemacht, das ist ja die Online-Stellung aller Objekte mit allen Provenienz. Also man kann durch drei Klicks erfahren sehr schnell, wo kommt diese Trommel, tak, tak, tak. Und man geht wirklich bis zum Dorf, zum Jahrgang des sogenannten Erwerbs und zum Namen des jeweiligen Schenkers oder desjenigen, der das gebracht hat ins Museum, ist auch transparent. Und dann kann man sehr schnell wissen, aha, dieser hier, das war ein General, er hat es gebracht ein Jahr nach einer blutigen Schlacht. Das kommt genau aus dem Dorf, wo die Schlacht war. Also kann man das so ziemlich gut machen, als Experte allerdings. Das Museum selbst erklärt das in Paris seinem Publikum nicht. Aber um das zu erklären oder zu zeigen, muss man diese Inventare haben. Und in Deutschland fehlen sie noch sehr stark.
Es gibt ja jetzt seit genau 20 Jahren das Washingtoner Abkommen, das nach gerechten und fairen Lösungen für während der Zeit des Nationalsozialismus beschlagnahmten oder geraubten Kunst, also der sogenannten Raubkunst, sucht. Sollte dieses Abkommen erweitert werden für afrikanische Kunst oder generell für geraubte Kunst?
Es ist schwierig. Die Washingtoner Konferenz war eine nur für den Fall des NS-Kunstraub berufene Konferenz und die Lösungen, die dort gefunden wurden international oder die Vorschläge, kamen aus dieser ganz besonderen Situation eines großen Kunstraubes verbunden mit einem Völkermord oder mit dem Mord an die europäischen Juden. Und diese Verbindung ist so einmalig in der Geschichte, dass man sie nicht verwässern sollte durch eine Erweiterung der Washingtoner Konferenz. Man könnte sich wahrscheinlich eine andere Form des Abkommens für andere Formen von Kulturgütern, die unter Kriegsbedingungen, Krisenbedingungen ihre ursprünglichen Länder verlassen haben, ohne die Einwilligung der legalen Eigentümer oder durch so niedrigen Bezahlungen, dass nicht von einer Einwilligung die Rede sein kann. Das könnte man sich denken. Momentan, vielleicht gebe ich Ihnen in einem Jahr eine andere Antwort, aber momentan würde ich sagen, nach den Arbeiten, die ich zusammen mit meinem Kollegen Felwin Sarr in französischen Archiven und Museumsarchiven geführt habe, würde ich sagen, dass die jeweiligen Nationen wie Frankreich ein jeweiliges Verhältnis zu ihren ehemaligen Kolonien hatten und das durch die Situation schwer zu vergleichen sind und schwer zu übertragen. Also die Lösungen, die wir vorschlagen für mögliche Restitution von Frankreich an afrikanische Länder, die ließen sich kaum übertragen auf Deutschland, aus vielen Gründen. Deutschland hat keine zentralistische nationale Museumsstruktur. Deutschland hat sehr viel Objekte aus Afrika auf dem Kunsthandel gekauft um 1900. Die Deutschen waren sehr, sehr reich, die deutschen Museen. Das Kaiserreich war jung und die Museen sollten dieses neue, frische, junge Kaiserreich zeigen nach außen. Und deswegen hatten sie riesige Budgets um 1900 und haben viel gekauft. Das heißt, oft hört man, das ist ja nicht geklaut. Ja, also nicht von den Deutschen, von den Briten, aber die Briten haben es verkauft und die Deutschen haben es gekauft. Deswegen sind Objekte aus britischen Kolonien hier zum Beispiel extrem vorhanden und aus den eigenen Kolonien Deutschlands. Das macht aber die Geschichte anders als etwa die französische oder die britische oder die belgische. Und momentan würde ich sagen, dass zwar Europa insgesamt eine Verantwortung hat, aber die Lösungen von den jeweiligen Staaten angesichts ihrer jeweiligen Geschichte mit Afrika jedenfalls eigene Lösungen finden sollen.
Sie haben Benedikt Savoy 2017 den Expertenrat des Humboldt-Forums nach zweijähriger Mitgliedschaft unter Protest verlassen. Inzwischen sagen Sie, dass Sie von außen dem Humboldt-Forum nützlicher sein können, vielleicht als in dem Gremium selbst. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Der Beirat des Humboldt-Forums beschäftigt sich damit, wie das Berliner Stadtschloss innen gestaltet werden soll. Und Sie haben sich dazu entschieden, das Thema öffentlich zu machen und eben aus diesem Gremium auszusteigen.
Ja.
Und tatsächlich hat man den Eindruck, es wird ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit diskutiert. Stimmt dieser Eindruck oder sind das nur Lippenbekenntnisse?
Also der Eindruck stimmt, es wird mehr darüber diskutiert. Es ist eine Art Schweigegesetz gebrochen worden damals. Alle wussten um die Missstände, alle wussten um all das, was in dieser Struktur, wie sie damals war, als ich zurückgetreten bin, nicht funktioniert hatte. Hinter verschlossenen Türen hat man darüber gesprochen und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum es nicht öffentlich wird. Und gerade dieses eine Thema, es war nicht das Einzige, was nicht gut war, aber das eine Thema, nämlich die Transparenz der Sammlungsgeschichte, schien mir so wichtig und so wenig wahrgenommen innerhalb des Gremiums oder so wenig diskutiert oder oft auch kleingeredet, dass ich gedacht habe, ich halte es mit meinem eigenen wissenschaftlichen Ethos nicht mehr aus. Ich möchte mich morgens im Spiegel anschauen können und ich werde jetzt einfach zurücktreten und sagen, warum ich zurücktrete. Und das war ein Grund. Und tatsächlich haben die Organisatoren dieses Humboldt-Forums damals auch das Ganze versucht, als Sommerloch-Debatte herunterzuspielen. Aus der Sommerloch-Debatte hat sich aber eine Debatte entwickelt, die gelandet ist im Bundestag und zwar in diesem Koalitionsvertrag, wo tatsächlich aus der Diskussion heraus dann auf zwei Seiten erklärt wird, dass die Aufarbeitung der Sammlungsgeschichte von Museen, die Güter aus der Kolonialzeit gesammelt haben, dass das auch eine Priorität der Regierung. Also daran kann man erkennen, dass jedenfalls dieser Austritt etwas bewegt hat, auch wenn jetzt dieselben Organisatoren oder die, die dabei noch sind, zwar erzählen, sie haben das schon immer gemacht, Provenienz war immer deren DNA etc. Also wir sind ja nicht naiv und merken, dass da sich ein paar Stimmen mit dem Wind geändert haben.
Im Sommer soll es eröffnet werden, das Humboldt-Forum. Spätestens dann wird man ja sehen, ob da recherchiert wurde und ob Kunstobjekte mit ihrer Herkunftsgeschichte präsentiert werden.
Also die Museen wissen, was sie haben. Sie wissen es mehr oder weniger scharf, aber sie wissen, dass sie noch ungeöffnete Kisten in ihren Kellern haben oder sie wissen, dass 10.000 Objekte aus Tansania kommen, die in Berlin sind und genau in den Jahren gekommen sind, wo das aktuelle Tansania eine deutsche Kolonie war. Das heißt, da muss man nicht so genau ins Detail gehen, um herauszubekommen, ob der oder der Offizier das Stück in die rechte Hosentasche oder in die linke Hosentasche geholt hat. Irgendwie ist die Konstellation aus Zeit, Ort und Person, die das nach Berlin gebracht hat, reicht so. Also die Museen wissen es. Was sich zeigen wird, ist, ob sie das dem Publikum erzählen. Denn das Publikum möchte es zunehmend wissen. Und jetzt nach der Debatte noch mehr. Es war überraschend für mich am Anfang, dass manche sagten, ja, aber ist das wirklich so? Sind die Museen so schuldig und so? Es geht natürlich überhaupt nicht um Schuld, aber tatsächlich gab es bis vor kurzem die Idee, dass Museen hehre Orte der Bildung sind, dass sie abgekoppelt sind von politischen, von historischen Zusammenhängen, von wirtschaftlichen Zusammenhängen. Dem ist nicht so. Das sind sehr, sehr, sehr politische Einrichtungen, Institutionen schon immer gewesen und das Humboldt-Forum ist auch sehr politisch. Also es ändert sich nichts.
Ja. Hermann Patzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wird natürlich jetzt auch immer wieder nach der Provenienzforschung gefragt, im Zuge eben dieser Debatte und betont, dass es einer gemeinsamen Initiative bedürfe. Kommt dann vielleicht doch was in Bewegung und diese Initiative könnte ja aus Berlin sozusagen angestoßen werden und kommen.
Es gibt immer Möglichkeiten, Zeit zu gewinnen in manchen Bereichen. Eine Möglichkeit ist zu sagen, wir müssen erst Provenienzforschung betreiben, dann werden wir wissen, was wir tun. Aber es hat sich gezeigt, auch gerade im Falle des NS-Kunstraubs, dass Provenienzforschung manchmal so lange dauert, dass irgendwann der Verdacht aufkommt, oh ja, wenn man so intensiv und so lange forscht, dann kommt nie eine Antwort irgendwie und dann sind 10 Jahre gewonnen worden. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, wir brauchen eine internationale Initiative. Wir wissen es ja als Bürger der EU, wenn es auf europäischer Ebene gemacht werden soll, dauert es auch. Also entstand auch bei diesem Vorschlag der Verdacht, dass es um Zeitgewinn gehen könnte bei einigen, vielleicht nicht bei mir. Aber es hat sich jedenfalls gezeigt, wenn man sieht, wie die Debatte sich entwickelt hat, dass die Initiative, das Vorpreschen des französischen Präsidenten, der sich mit niemandem da abgesprochen hatte, dass es extrem viel bewegt hat. Ohne internationale Absprache. Also vielleicht bedarf es einer internationalen Absprache, aber es bedarf einen Willen. Es muss jemand was wollen und dann kann man sich organisieren. Und der Wille scheint noch zu fehlen, beziehungsweise der Wille zur Internationalität könnte ein Wille zum Nichtstun sein. So, ich habe es versucht so zu formulieren. Ich bin gespalten, was das angeht.
Sie haben Frankreich angesprochen. Präsident Emmanuel Macron hat vor einem Jahr gesagt, afrikanisches Erbe müsse nicht nur in Paris gezeigt werden, sondern eben auch in Dakar und Lagos und anderen Städten. Und hat daraufhin Sie und den senegalesischen Wissenschaftler und Autor Felwine Sarr, Sie haben ihn schon genannt, gebeten, die Rückgabe von Objekten aus französischen Museen nach Afrika vorzubereiten. Und ich weiß, dass Sie lieber gemeinsam mit ihm über das Thema sprechen, weil Sie sehr eng verzahnt arbeiten. Trotzdem aber vielleicht können Sie kurz sagen, wie der Stand Ihrer Recherchen ist.
Also ich spreche tatsächlich sehr, sehr gerne, nicht nur alleine zusammen mit Felwine Sarr, sondern auch zu dritt in Interviewsituationen. Nicht nur, weil wir eng verzahnt arbeiten, sondern weil wir unterschiedliche Perspektiven auf das Thema haben. Er ist in Senegal aufgewachsen, er ist sehr viel in Afrika unterwegs, er ist ein Star in Afrika, also ein sehr wichtiger Autor, der auch die Zukunft Afrikas denkt und darüber schreibt, zum Beispiel in seinem Buch Afrotopia. Und er sieht natürlich die Sachen anders als ich, die ich eine eingefleischte Europäerin bin, zwischen Berlin und Paris und hauptsächlich die europäische Museumsgeschichte kenne. Und diese beiden Perspektiven zusammen ergänzen sich und sind unzertrennlich eigentlich. Jetzt ist Felwine nicht in Mainz momentan, sondern in Brasilien. Und deshalb kommt es dazu, dass ich alleine erzähle. Wie wir gearbeitet haben, wir haben uns erstmal gegenseitig für ein Tandem entschieden. Das war unsere Idee. Das war die erste wichtige Entscheidung und sie hat sich bewährt. Die zweite Entscheidung war sofort in Afrika vor Ort zu reisen und mit Kolleginnen und Kollegen aus den Museen, aber nicht nur aus den Museen, auch mit Künstlern, mit Studentinnen und Studenten, mit Museumswächterinnen und Wächtern, also mit allen Stufen bis hin zu Kulturministern und in 2 Fällen auch mit Präsidenten von Mali und von der Republik Benin, uns zu treffen, um darüber zu sprechen, was Restitutionen sein könnten, ob sie erwünscht sind, was es bewegen würde, etc.
Wie haben die reagiert, als sie plötzlich gesagt haben, da geht vielleicht was?
Unterschiedlich. Es ist in Afrika wie bei uns. Also jede Begegnung ist individuell und es gibt nicht ein Afrika, erst recht nicht. Also Afrika ist um viele Male größer als Europa und der Unterschied zwischen Benin und Senegal ist so groß wie zwischen Deutschland und Portugal, wenn Sie so wollen. Also es gibt sehr viele Unterschiede. Die Reaktionen waren deswegen unterschiedlich. Es gibt Länder wie die Republik Benin, die arbeiten schon seit vielen Jahren an Rückgabeforderungen. Diese Forderungen sind schon mehrmals arrogant abgelehnt worden von Frankreich. Das heißt, dort, als wir kamen, wurde das als positives Zeichen sofort erkannt. Ah, da bewegt sich etwas. Und dort hatten wir auch Ansprechpartner, die schon vorbereitet sind. Die sind dabei, 3 neue Museen zu bauen, andere wieder frisch zu machen. Das heißt, dort ist ein ganzes Team bereit, diese Objekte oder die, die verlangt werden, zurückzuempfangen. In anderen Ländern, wie etwa in Senegal, war zunächst eine Verwunderung nach dem Motto, nee, wir Senegalesen haben keine Objekte in Frankreich. Senegal hat keine Kunst gehabt. Und erst als wir mit Inventaren dahin gingen und sagten, ja, aber guck mal, das sind doch 2000 Inventarnummern aus dem aktuellen Senegal, erst dann wurde es interessant und ich spreche jetzt nicht von Leuten auf der Straße, das waren die besten Unikollegen, die wussten das nicht. Also da kann man sagen, dass es nicht mal eine Wunde hinterlassen hat, der Kunstexport, sondern es ist vergessen worden. Es gibt nicht mal eine Narbe und erst als wir die Inventare zeigten, kam das Gespräch auf und dann so etwas wie, ach so, ja, interessant, so. Und das ist die Antwort auf die Frage, wie wurden wir aufgenommen? Unterschiedlich, je nachdem, wie die jeweiligen Erinnerungsgeschichten in den jeweiligen Ländern sind. In Benin ist ein Grund, warum das Thema sehr präsent ist, dass die Tausende von Objekten, die in Frankreich sind, im Rahmen von militärischen Aktionen, von Kriegen, von sogenannten Strafexpeditionen etc. weggegangen sind, die auch das Ende eines großen Königreichs bedeutet haben. Und selbst wenn die Schüler oder so nicht ganz genau wissen, dass so und so viele Statuen oder Throne oder königliche Insignien in Paris sind, sie wissen alle, dass der König Béhanzin von den Franzosen ins Exil geschickt wurde, dass die Paläste zerstört wurden. Und diese Erinnerung an das Ende der eigenen Geschichte ist so lebendig, das ist ein ganz kleiner Schritt, wenn man dann sagt, ja, und übrigens, die Objekte aus diesen Palästen sind jetzt in Paris, das weiß jeder. In Senegal, in Mali, in Niger sind die Objekte im Rahmen von sogenannten wissenschaftlichen Expeditionen. Manche Wissenschaftler, die sich damit befassen, sprechen auch von wissenschaftlichen Razzien. Und das ist nicht in die kollektive Erinnerung so eingedrungen wie ein Krieg. Und deshalb ist die Erinnerung nicht so stark dran. Aber die Methoden dieser Wissenschaftler, die Lücken, die sie hinterlassen haben in manchen Dörfern, wo sie tatsächlich sehr viel eingepackt haben, die sind dokumentiert in Archiven.
Was macht das mit einem Land, wenn das kulturelle Erbe fehlt?
Fragen Sie Deutschland. Was hat es um 1800 gemacht, als Napoleon alles in Paris versammelt hat? Was hat Goethe darüber gesagt? Was hat Schiller für Gedichte darüber geschrieben? Was haben die Brüder Grimm gesagt? Alle haben sich schon geäußert und ich glaube, Deutschland ist wahrscheinlich das Land oder die Kultur, wo die Intellektuellen am meisten darüber gesprochen haben. Über das Gefühl des Verlustes, über die ja, identitäre Beleidigung, die damit einhergeht. Es gab um 1800 einen Philosophen, Johann Heinrich Heidenreich, der Kunstraub oder das, was Napoleon gerade machte, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschrieben hat. Und er sagte, wenn man einem Volk seine besten Kunstwerke und seine besten Bücher wegnimmt, dann verhindert man diesem Volk, dass es in den Generationen danach weitergebildet ist, weil die Modelle, die Vorbilder einem weggenommen werden. Und dann wird sozusagen der Gegner, so sagt Heidenreich, zu einem Ding gemacht. Und das hat nicht nur Heidenreich um 1800 gesagt, sondern auch Polybios schon vor 2200 Jahren etwa. Ein griechischer Denker und Schreiber. Es ist der erste Theoretiker von Kunstraub. Der war selber Geisel in Rom. Er wurde als Geisel für 15 Jahre nach Rom gebracht aus Griechenland und so wie Kunstwerke auch. Und er sagt, das ist eine doppelte Demütigung, wenn einem Volk erstens die Kunstwerke weggenommen werden und auch noch, wenn der Sieger sie ausstellt und zeigt in prangenden Museen. Und das sind ganz, ganz tiefe Verletzungen, die da entstehen, die über Generationen hinweg nicht heilen. Im Gegenteil, also so, ich habe vorhin erwähnt, man kann es vergessen, komplett vergessen, aber da, wo es nicht vergessen ist, wird die Wunde immer größer oder die Verbissenheit und die Verbitterung darüber immer größer, dass, ja, dass man seines kulturellen Eigentums beraubt wurde.
Wie gehen Ihre afrikanischen Kollegen damit um, die afrikanische Kunstgeschichte oder die afrikanischen Künstler, die eben nicht auf diese Tradition aufbauen können?
Ja, das ist ein Grund, warum ich persönlich, die ich ja keine Expertise über Afrika hatte und ganz unbeschrieben in diese Mission ging mit Felouin Sarr zusammen. Ich hatte keine feste Meinung vorher. Also wir hatten den Auftrag zu überlegen, wie kann man restituieren, aber ich war nicht einmal sicher, dass Restitutionen eine gute Idee sind. Also es ist eine politische Angelegenheit und die Politik fragt uns Wissenschaftler, ob wir helfen können. Da haben wir beide überlegt und gedacht, ja, wir können entweder in unserem Elfenbeinturm bleiben oder man begibt sich in eine gewisse Gefahr, die Gefahr, die an der Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft ist und versucht, etwas zu entwickeln aus dem Wissen. Und wir haben uns für die Gefahr entschieden oder für den Mut oder für die Aktion. Und für mich war die größte Erkenntnis, dass es doch wirklich nicht geht, dass die Jugend in Afrika, das heißt 60% der Bevölkerung, die unter 25 Jahre alt ist, überhaupt keinen Zugang zum eigenen Kulturerbe hat. Das, was wir hier in Europa für selbstverständlich für unsere Jugend halten, wir schicken unsere Kinder in Museen etc., das ist dort einfach nicht vorhanden, weil die Objekte nicht da sind. Und wie unfair ist das eigentlich? Wie kann man behaupten, ja, dass man eine offene Gesellschaft ist oder dass die Museen Shared Heritage, also geteiltes Erbe sind, wenn diese Objekte gerade aus Afrika nur in westlichen Museen sind und nur ein Privileg der ehemaligen Sieger sind, also der Zugang dazu oder von Leuten, die ein Visum bekommen. Und für mich war das wirklich eine menschliche Erkenntnis. Und so bin ich auch zu bestimmten Meinungen, was Afrika angeht, gekommen. Und die gehen in Richtung es muss doch einiges zurückgegeben werden. So geht es nicht weiter.
In Frankreich gilt ja der Museumsbesitz als unveräußerlich. Wie kann der Präsident die Rückgabe trotzdem durchsetzen?
In Frankreich gibt es dieses unaussprechliche Wort der Inalienabilité, Inalienabilität von Kunstwerken, also die man nicht veräußern kann in dem Augenblick, wo sie in den Staatsbesitz, also in ein Museum gekommen sind. Das muss man sich wie ein Kopfbahnhof vorstellen. Also Kunstwerke zirkulieren, aber wenn sie angekommen sind im Museum, Museum als Kopfbahnhof, dann bleiben sie dort und zirkulieren nur noch wenig für Ausstellungen etc. Unsere Gespräche mit Juristen oder die juristischen Werkstatt, die wir da organisiert haben, Workshop und auch das Gespräch mit den Behördenjuristen hat gezeigt, dass es Wege gibt, das Gesetz da zu ändern. Und wir haben auch einen ganz konkreten Vorschlag in dieser Richtung gemacht, einen juristischen Vorschlag erarbeitet zur Veränderung des Gesetzes.
Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie gesagt haben, es ist ja auch nicht so, dass die Museen und Archive in Afrika alles und vor allem auf einmal zurück wollen, weil die große Angst der Museen hier ist und dann haben wir die Vitrinen leer. Sondern es sind wahrscheinlich besondere, herausragende Stücke oder Dinge, die was Bestimmtes dokumentieren oder was Bestimmtes zeigen. Oder wie ist es genau?
Es geht um einzelne Objekte, die eine sehr starke psychologische, historische, symbolische Bedeutung haben für bestimmte Staaten. Zum Beispiel königliche Insignien, die aus einem brennenden Palast weggerissen wurden von Franzosen und die jetzt in Frankreich sind, wo keiner weiß, was sie eigentlich sind, diese königlichen Insignien. Und sie bedeuten viel für Benin in diesem Fall. Und diese Objekte, es sollte möglich sein, sie zurückzugeben. Es geht überhaupt nicht darum, eine Rache auszuüben oder irgendwelche Museen zu leeren, um andere zu füllen. Wir haben es mit vernünftigen Leuten zu tun, sowohl hier als auch dort in Afrika und kein Museumsdirektor möchte plötzlich kistenweise etwas zurückbekommen. Es geht überhaupt nicht darum, das ist eine falsche Polemik und die gab es auch übrigens, ich muss um Entschuldigung bitten, wenn ich mir immer diese Jahre um 1800, die napoleonische Zeit angucke, aber es war das die größte Zeit von Kunstraub und Restitution, so eine Matrix für Europa. Und damals hieß es auch, ja, der Louvre, der wird sich nie wieder erholen von den Rückgaben nach Napoleons Sturz. Der Louvre, dem geht's immer noch gut. Erstens war es nie ganz leer und zweitens sind Museen lebendige Organismen und sie sehen schon zu, dass sie nicht leer stehen. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und unsere Kollegen in Afrika und Kolleginnen haben immer wieder betont, dass sie, was bestimmte Gruppen von Objekten angeht, dass sie schon selber einiges davon haben und sie wollen nicht das 10. oder 100. Beispiel von diesem bestimmten Topf haben. Sie wollen Objekte haben, die sie gar nicht haben, wozu sie überhaupt keinen Kontakt haben. Und es können in manchen Fällen auch einfache Gegenstände sein, also nicht nur hochkarätige Kunstwerke. Ich erinnere mich gerne an eine wunderbare Diskussion mit dem Chef des Musée Théodore Monod in Dakar. Junger Wissenschaftler Malik Ndiaye, der sagte, weißt du, was für uns gerade sehr spannend wäre, wir sind ein Universitätsmuseum und uns interessiert das mathematische Wissen, was in Fischernetzen, also in den Knöpfereien, wie sie geknüpft sind, eingekapselt ist. Und sowas zu entziffern, das wäre ein super Projekt für unsere Uni. Es geht um Algorithmen, Fraktalen und so weiter. Und das leuchtet einem ein, dass da alte kosmologische Wissen von Kulturen, die das nicht verschriftlich haben, in anderen Formen dokumentiert sind. Und auch das interessiert unsere Kollegen, die ja hochkluge Wissenschaftler wie wir sind. Und so ein Netz gibt es weit und breit in Senegal nicht. So, also es geht um unterschiedliche Objekte und die Hauptsache ist, dass wir verstehen, dass wenn etwas verlangt wird, dass es einen Sinn hat und dass man da nicht arrogant weiterhin Nein sagen kann. Das geht gar nicht mehr.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen heute mit der französischen Kunsthistorikerin Professor Bénédicte Savoie. Zu Ihnen selbst, Frau Savoie, Sie kannten Berlin schon, bevor Sie sich Ende der 90er Jahre entschlossen haben, dorthin zu ziehen, von einem Schüleraustausch, den Sie von Paris aus dorthin gemacht haben. Was hat Sie so sehr an dieser Stadt fasziniert, dass Sie dann vor 25 Jahren gesagt haben, da will ich wieder hin?
Ich kam nach Berlin als Austauschschülerin für ein ganzes Schuljahr, soweit ist es schon, und ich kam nach West-Berlin im Jahr des Mauerfalls, also im Schuljahr 88/89. Also den Mauerfall selbst habe ich verpasst, aber ich habe noch das geteilte Berlin erlebt. Die Mauer, die Ausflüge mit der Familie nach Ost-Berlin, die Transitstrecke, all diese Sachen. Ein Jahr lang im Alltag, auch im Schulalltag, was es bedeutet hat, in einer solchen Stadt zu leben. Berlin war einfach eine so offene Stadt in diesem Augenblick, also nach der Öffnung der Mauer, dass es einfach unwiderstehlich war. Und ich bin wiedergekommen, weil ich erstens Deutsch konnte mittlerweile durch diese wunderbare Gastfamilie, in der ich war. Ich konnte Deutsch und die Geschichte, die hier passierte gerade, ich kam wieder als Erasmus-Studentin 93 und bin geblieben. Es gab eine Mini-Unterbrechung, aber deswegen 25 Jahre. Und diese Stadt war einfach für eine junge Person eine Stadt, mit der man sich identifizieren konnte, weil alle Möglichkeiten offen waren. Ja, und dann habe ich mich verliebt. Und habe diese Dissertation über den napoleonischen Kunstraub in Deutschland geschrieben. Und es war sehr wichtig, dass ich meine Quellen vor Ort, also in Deutschland habe, weil ich mir das aus der deutschen Perspektive angeschaut habe, also aus der Perspektive der Enteigneten. Und deswegen habe ich so eine historische Empathie oder eine methodische Empathie für die Verlierer solcher Geschichte entwickelt. Und ja, jetzt bin ich in Berlin und fühle mich mehr als Berlinerin als sonst was.
Und ist Berlin immer noch spannend, sowohl als Professorin, als Wissenschaftlerin, als auch als Mutter zweier Kinder? Ist Berlin immer noch Ihre Stadt?
Ja, also gerade als Mutter, ich bin sehr froh, dass meine Töchter in dieser Stadt aufwachsen, die, glaube ich, im Vergleich zu anderen Großstädten in Europa ziemlich sicher ist und den Kindern sehr früh eine relative Autonomie und Wahlfreiheit in deren Möglichkeiten, auch sich zu bewegen, sich die Stadt anzueignen, weil man nicht immer Angst haben muss, auch als Eltern, dass irgendwas Schlimmes passiert. Also im Vergleich zu Paris ist das toll, da können Kinder und Jugendliche sich viel besser einfach nur bewegen in der Stadt. Das ist ein Teil der Antwort als Professorin oder als Lehrende an einer Berliner Universität zu sein, das ist ein täglicher, wow, eine Art permanenter positiver Kampf mit sehr kritischen Studentinnen und Studenten, immer kritischere. Die lassen sich nicht mit irgendwelchen Nachrichten, die nicht gut begründet sind, abfrühstücken. Also man merkt richtig die Generation der jungen Leute, die trennt zwischen Fake News und richtig. Und sie fragen dann, ja, wo haben sie es her? Und Fußnote. Sehr interessant. Also diese Generation ist nicht besonders gebildet. Sie wissen nicht sehr viel, aber sie lassen sich nicht irgendwas erzählen. Mhm. Und das ist sehr interessant, der kritische, positive, kritische Geist, der da herrscht. Und das ist für mich ein totales Kontrastprogramm zu meiner Lehre in Paris am Collège de France, wo man da eher wie eine Priesterin auftritt und man spricht irgendwas aus, die Wahrheit natürlich, aus da am Pult und die Zuhörer nicken und es gibt keine Diskussion, das ist nicht vorgesehen, das ist mehr ein Teilen von oben nach unten des Wissens in einer sehr französischen Tradition und die Kombi ist für mich gerade momentan perfekt, also besser geht's nicht.
Sie haben sich erst ja der Germanistik zugewandt und dann sind Sie zur Kunstgeschichte gekommen, wie kam das?
Ich habe schon Goethe und Schiller erwähnt, wenn man sich mit solchen historischen Quellen oder mit einem solchen historischen Thema wie Napoleons Kunstraub beschäftigt, hat man sehr, sehr schnell, wenn man es rekonstruieren will, hat man nicht viele Möglichkeiten. Es gibt die Gegenstände, die hin und her geschoben wurden und die heute in verschiedenen Museen sind und die man nicht einfach von der Wand abhängen kann und umdrehen kann. Man kann damit arbeiten, aber man hat hauptsächlich Texte als Quellen und diese Texte waren von solchen großen Schriftstellern und so bin ich eigentlich, war die Arbeit über Napoleons Kunstraub in Frankreich als germanistische Arbeit angemeldet und ist auch als solche anerkannt worden, weil eben das Material deutsche tolle Texte waren. Und dann bin ich durch das Thema institutionell in die Kunstgeschichte gerutscht und meine Kollegen in Deutschland fanden das Thema für Kunsthistoriker interessant, nicht besonders für Germanisten. Und so ist es gekommen, aber die deutsche Sprache bleibt etwas, was mein halbes Leben ist. Also die Aneignung einer anderen Sprache in jungen Jahren, in meinem Fall, als ich so 18 war, dieses systematische Lernen wollen der anderen Sprache und die Wege, wie man das macht, wie man sich sein China imbiss da, also wie man das organisiert. In meinem Fall ging es sehr viel übers Radio. Ich habe damals in Frankreich die Deutsche Welle gehört und alle Wörter aufgeschrieben, die ich nicht kannte. Übers Radio oder halt über... ja, über solche Gedichte und so weiter. Das war wichtig und es bleibt wichtig. Also die Sprache ist der größte Schatz.
Als Wissenschaftlerin haben Sie schon viele deutsche und auch französische Preise bekommen. Unter anderem den renommierten Leibniz-Preis mit 2,5 Millionen Euro, der höchst dotierte Wissenschaftspreis in Deutschland. Und haben da ein eigenes Projekt draus gemacht und eigene Forscher angestellt, um eben in dieser Provenienzforschungsgeschichte weiterzumachen. ist es eine Genugtuung für Ihre Arbeit, angekommen auf dem Olymp sozusagen, auf dem wissenschaftlichen?
Nee, ich ticke nicht so. Natürlich ist es großartig, also diese Forschungspreise, die einem ermöglichen, sich ein Team aufzubauen oder in meinem Fall ein Team, was wir waren. Wir haben diesen Preis sozusagen als Mannschaft gewonnen, wie eine Fußballmannschaft, und ich war sehr, sehr dankbar, durch diese hohen Mittel dieses erfolgreiche Team weiter beschäftigen zu können. Es ist an der Deutschen Universität so, dass das Prekariat der jungen Forscher enorm ist. Also es sieht nicht besonders gut aus für junge Historikerinnen und Historiker oder Kunsthistorikerinnen, Kunsthistoriker. Mit 30 kriegt man keine sehr sichere Stelle. Es sind immer kurzfristige Geschichten von 3 Jahren etc. Und ich verbringe die Hälfte meiner Zeit im Überlegen, wie kann ich die und die Person, die so super toll ist, weiter beschäftigen. Und plötzlich kam die Möglichkeit, ein Team in Ruhe zu lassen, also nicht ständig irgendwelche neue Anträge zu schreiben, sondern sich zu sagen, so, jetzt haben wir 5 Jahre oder etwas mehr als Team Ruhe, um unsere Arbeit fortzusetzen. Und das war die Genugtuung, eine große Freude für die Überlebensmöglichkeit.
Sie haben vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, was die 20 Jahre Beschäftigung mit diesem Thema mit Ihnen gemacht hat. Können Sie das noch mal ein bisschen präzisieren? Also wie haben Sie sich dadurch verändert und was hat das mit Ihnen gemacht?
Das meiste, was mit mir passiert ist, ist jetzt durch die Reisen durch Afrika und durch die Beschäftigung mit dem afrikanischen Kontinent. Ich bin jetzt in der Mitte meines Lebens, wie ich vorhin sagte, und ich fand das im Kontakt mit Mali, mit Benin, mit Senegal, mit Kamerun eine unglaubliche Unverschämtheit, dass ich als Französin bis jetzt, bis zur Mitte meines Lebens nie, weder in der Schule noch an der Uni noch sonst wie irgendwas Vernünftiges über Afrika gehört hat. Und das ist einerseits eine unglaubliche Horizonterweiterung, diesen Kontinent kennenzulernen mit allen seinen Vielfalt und seinem Reichtum und seinen unterschiedlichen Facetten. Also einerseits Horizonterweiterung und andererseits tiefe Beschämung, irgendwie so lange gewartet zu haben, um zu merken, dass gleich 5 Stunden Flieger sind es nach Bamako etwa, dass gleich hier sehr nah bei uns im Grunde eine solche Welt mit so vielen Möglichkeiten und also so vielen intellektuellen Künstlern, Leuten, und wir sprechen, also was das frankophone Afrika angeht, auch dieselbe Sprache. Und diese Leute dort kennen unsere Geschichte. Wir kennen nichts von deren Geschichte. Und ich finde, das ist wie ein Amputierter, der plötzlich ein Glied mehr zurückgewonnen hat, diese Kenntnis. Und das hat mich wirklich komplett verändert. Und auch meine politische Meinung zur Restitution hat sich dadurch sehr geschärft.
Sie haben mal gesagt, das Verhältnis zwischen Europa und Afrika muss neu erfunden werden und kann ja vielleicht auch durch sowas gelingen, oder? Wie haben Sie das gemeint?
Das ist eigentlich das, was Felwin Sarr, mein Kollege, immer daran arbeitet. Also er spricht von einer neuen Relation, die es zu erfinden gilt, eine neue Ethik relationell, eine neue Beziehungsethik zwischen beiden Kontinenten. Und er meint damit, dass bestimmte koloniale Strukturen oder Stereotypen oder Klischees weiterhin so stark sind, dass die Afrikaner selbst sie zum Teil verinnerlicht haben und nicht mehr in der Lage sind, ihr eigenes Potenzial zu erkennen. Und dieses Potenzial ist riesig. Ein Reichtum an Sprachen, ein Reichtum der Erde, ein Reichtum an Kreativität und neu erfinden. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr erschüttert gewesen in diesen Reisen zu sehen, dass auch junge Kreative, junge Musiker einfach kein Visum bekommen, überhaupt keine Möglichkeit haben, auch für Tourneen, auch wenn sie sehr berühmt sind in ihren Ländern, zu uns zu kommen. Oder dass es extrem schwierig oder extrem teuer ist oder immer so eine Wackel-Zitterpartie ist, weil man bis zum Tag des Fluges nicht weiß, ob man ein Visum haben wird oder nicht. Das hat mich sehr erschüttert. Also, dass wir uns so abschotten und dadurch unsere Gehirnhälften verschrumpfen lassen hier durch Unkenntnis, das macht mich traurig. Und ja, eine neue Beziehung erfinden fängt mit dem Kennenlernen an und ich glaube, ja, mit dem Austausch, mit Reisen, mit Studentenaustausch, mit Schülernaustausch, mit Kontakt. Genau wie es zwischen Frankreich und Deutschland mal gewesen ist, als das Verhältnis sehr zerrüttet war, sollte man es aktiv betreiben. Also Partnerschaften von Städten, Jumelage und so weiter. Warum nicht?
Das heißt, wir stehen am Anfang.
Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr, dass wir nicht mitten in einer sehr unangenehmen Abschottung weiterhin uns befinden, die nur zur Verkümmerung der Menschheit führen kann. Also ich hoffe sehr, dass wir am Anfang stehen. Und tatsächlich ist dieses Kapitel der Kunstwerke ein kleiner Schlüssel, um viel größere und viel problematischere Themen vielleicht auch anzugehen später. Es ist eine kleine Möglichkeit, aber es hat mit Kultur zu tun im tiefen Sinne des Wortes, nämlich des Pflegen und des Wachsenlassens von etwas. Ich hoffe wirklich ganz innig und sehr und ehrlich, dass sich etwas bewegt in dieser Richtung.